Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 7. November 2025. Ich sende nach wie vor aus meinem Hotelzimmer in Riesa im Freistaat Sachsen, unweit von Dresden. Sachsen, dieser Freistaat, dieses legendäre Bundesland der Unangepassten, der Subversiven, der Aufmüpfigen, der Widerspenstigen, der Freiheitsliebenden und das Bundesland vor allem auch jener Leute, die nicht einfach automatisch alles glauben, was ihnen die Medien und die Politik da vorsetzt. Die Sachsen haben eine gewisse Routine entwickelt bei Volksaufständen. Immer mal wieder haben sie die Mächtigen, die Regierenden mehr oder weniger unsanft zur Ordnung gerufen. Und das imponiert mir natürlich, dieses Rebellische, dieses Widerspenstige und Widerständige. Das verbindet die Sachsen vermutlich mit den Schweizern und übrigens auch der große Gewerbefleiß, die industrielle Tüchtigkeit. Das ist ja in der deutschen Diskussion heute zum Teil völlig von der Bildfläche verschwunden, wenn man so die auch, ja, routinierte Überheblichkeit, die Abfälligkeit da in den westdeutschen Herrenreitermedien gegenüber den Sachsen, gegenüber den Ostdeutschen hört, ja, dann hat man auch den Eindruck, dass hier etwas das Geschichtsbewusstsein mangelt, dass es da etwas krankt in diesem Bereich und hapert. Den Sachsen, daran ist zu erinnern, ist ein sehr früh industrialisierter Staat, ein Herzogtum, ein Königtum gewesen. Und sehr, sehr erfolgreich wirtschaftlich. Also wirtschaftlich waren die Sachsen den Preußen voraus. Sie haben mit ihren Produkten, wenn nicht die Welt, so doch viele Länder und andere Herzogtümer erobert. Beeindruckende Erzeugnisse, Meißner Porzellan, andere Dinge, die Eisenbahnen dann im 19. Jahrhundert, ganz wichtig, die Ingenieure in Chemnitz, TU Chemnitz, eine ganz große, traditionsreiche Industriestadt mit langer Tradition, militärisch vielleicht, waren die Sachsen jetzt nicht ganz vorne dabei, da haben die Preußen im Zeichen der Pickelhaube mehr Land zusammengeräubert. Aber eben die Eroberungsstrategie der Sachsen ist eben die, die auch die Schweizer angewendet haben. Nicht durch militärische Macht und Druck und Schwitzkastenpolitik, sich da Ländereien zusammenräubern. Nein, sondern durch Ingenuität, durch das industrielle Genie. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren zusehends beeindruckt. Das war mir auch nicht immer so bewusst, dass eben gerade in diesen ostdeutschen Bundesländern, in Ostdeutschland, dass das Bewusstsein auch der Realitätssinn, der Wirklichkeitssinn mir fast ausgeprägter erscheint als in vielen Teilen des halt ja auch etwas Wohlstands bequemen Westdeutschland. Und leider fehlt heute meine Sicht, darüber haben wir eben auch gesprochen gestern an meinem Vortrag, fehlt etwas ein deutscher Politiker, der diese Kommunikationsstörung zwischen West und Ost wieder in Ordnung bringt. Ein Zuschauer an meinem Vortrag in Riesa, ich berichte gleich noch etwas davon, hat mich gefragt, ja, woran liegt das eigentlich, dass man uns so wenig respektiert, dass man uns die Ressource der Intelligenz und der Erfahrung, auch der Revolutionserfahrung, der Freiheitserfahrung, wieso wird das weniger in Anspruch genommen, wieso ist man da nicht interessiert im Westen daran? Und ich habe dann zur Antwort gegeben, ja, das hat zum Teil vermutlich auch mit dem mangelnden Interesse, auch mit der narzisstischen Selbstfixierung zu tun, vielleicht der anderen, aber auch vielleicht damit, dass man sich selber zu wenig gut erklärt hat, dass man eben die eigene Botschaft noch deutlicher und vielleicht auch etwas unbescheidener nach außen tragen sollte. Ja, diese Diskussion hat stattgefunden in der Fragestunde nach meinem Referat in Riesa. Das war der Auftakt meiner Deutschland-Tournee, ausverkauftes Haus, die Stadthalle Stern. Sehr sympathisch, toll organisiert, gut gemacht, mit Barbetrieb, extrem freundlich. Die Leute, ein fantastisches Publikum. Wir sind insgesamt 3 Stunden zusammengesessen, 1 Stunde Vortrag, 1 Stunde Diskussion und dann noch 1 Stunde Selfies. Weltwoche signieren, nachzeichnende Gespräche. Ich habe Bilder bekommen, ich habe Fotos bekommen, ich habe Bücher geschenkt bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt geht's ja dann weiter mit Karlsruhe, Leverkusen, Erfurt. Also bitte melden Sie sich an, weltwoche.de. Schrägstrich-Vortrag, weltwoche.de, Schrägstrich-Vortrag. Erfurt ist bereits ausverkauft, bei den anderen Veranstaltungen gibt es noch Tickets. Und das ist jetzt interessant, meine nächste Station wird ja dann in Westdeutschland sein und da werde ich natürlich die Erfahrungen jetzt aus Riesa einfließen lassen. Riesa ist sozusagen mitten im Bermuda-Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz gelegen, also ein strategisch ganz wichtiger Punkt. Wenn man Sachsen erobern möchte, müsste man mit seinen Luftlandeeinheiten vermutlich in Riesa an Land gehen oder eben die Russen, die ja angeblich im Begriff sind, Deutschland anzugreifen, da müsste man entsprechend jetzt die Sandsäcke aufschichten gegen die russischen Panzer, die hier übrigens einmal stationiert waren, auch interessant mit Passanten über diese Erfahrung zu reden, also eine rundum gelungene Sache, auch das Publikum nach meiner Einschätzung begeistert und ich möchte mich bei allen Beteiligten, auch allen Zuschauern noch einmal herzlich bedanken für auch die rege Anteilnahme, das Mitmachen, die Diskussion, das Mitgehen. Wir haben ja auch etwas heitere Akzente gesetzt, fantastisch. Und Deutschland, ich bin ja eingestimmt worden auf diesen Vortrag durch meine Zugsreise, ich habe bereits ein bisschen drüber gesprochen, 2 Stunden Verspätung, ja, das gehört dazu, dann weißt du, dass du eben in Deutschland bist, wenn du einen verspäteten Zug hast. Bei nicht verspäteten Zügen, das fühlt sich mittlerweile fast etwas komisch an und ich sage, ja, diese Fehler, diese Organisationspannen, die machen Deutschland natürlich auch sympathisch, menschlich, etwas italienischer Schlendrian, um es jetzt von der positiven Seite anzuschauen, hat da Einzug gehalten. Für manche war ja Deutschland früher auch von einer Tüchtigkeit, die fast etwas Einschüchterndes hatte, jetzt also erkundet man sozusagen das gegenteilige Lebensgefühl. Ich war gestern noch sehr müde aufgrund der langen, mein Zeitgefühl auflösenden Zugfahrt, die ja phasenweise Qualitäten eines Marx Brothers Films erreichte. Ich möchte noch mal ganz kurz die wichtigsten Etappen Revue passieren lassen. Wirklich absurd. Ich bin also in Bielefeld eingestiegen, 17.19 Uhr, hätte um 22 Uhr in Riesa ankommen sollen. Dann plötzlich, ich lese ein bisschen, schaue da im Streaming-Bereich den einen oder anderen, die eine oder andere Folge von Downton Abbey an, auch mittlerweile bekannt. Und plötzlich bleiben wir stehen in the middle of nowhere, also in der Pampa, 21:30 abends, ich glaube vor Magdeburg. Ich wusste gar nicht, ob wir auf einer Station sind, auf offenem Feld. Wir haben uns angeschaut im Abteil, was ist los, noch keine Information. Plötzlich die Durchsage, ja, wir haben ein Problem, außerplanmäßiger Stopp. Wir haben keinen Lokführer mehr. Der Lokführer hat den Zug verlassen, den Führerstand, wegen Überschreitung der vertragsgemäßen Arbeitszeit. Wir bitten um Verständnis, wir suchen jetzt einen neuen Lokführer. Ich habe einfach auf die Uhr geschaut, gedacht, um Himmels Willen, wie findet man um diese Zeit noch einen Lokführer, wenn keiner da ist? Vielleicht kommt jetzt die Durchsage, ist noch ein Lokführer im Zug, den wir da verpflichten können? Sie fanden dann keinen im Zug, diese Durchsage ist nicht gekommen. Aber nach einer Zeit, ich weiß nicht mehr, wie viel da genau verstrichen ist, setzte sich der Zug in Gang. Wir haben aufgeatmet, denn ich hatte mich bereits darauf eingestellt, möglicherweise die Nacht im Zug verbringen zu müssen. Es ging also weiter und nach einer Stunde hielt er noch einmal. Dann kam die Durchsage, ist ein Arzt im Zug? Und ich habe mich gefragt, ja, ist jetzt der neue Lokführer womöglich noch krank geworden? Murphy's Law, wenn mal etwas schief geht. Aber offensichtlich war es nicht der Lokführer. Man fand dann keinen Arzt, also mussten wir warten, bis ein Krankenwagen ebenfalls irgendwo in die absolute Pampa herausgefahren ist. Irgendwann ging es dann wieder los und so schließlich ungebremst in Richtung Riesa. Das Zugspersonal, die offizielle Lautsprecherstimme, hat sich nochmal eingeschaltet und gesagt, ja, wir danken für das Verständnis und wir möchten wegen der Unannehmlichkeiten jedem Passagier ein Fläschchen Mineralwasser gratis spendieren. Dachten wir, ja gut, ein Champagnerglas wäre uns jetzt lieber gewesen, aber dann nehmen wir halt auch ein etwas prosaisches Mineralwässerchen. Doch dann, und das ist eben jetzt die Pointe der ganzen Geschichte, wenn eben alles zusammenkracht, wenn die Organisation versagt, dann schlägt die Stunde der Kreativität, dann kommen die Menschen. Und das Personal hat sich eben vorbildlich verhalten in der Deutschen Bahn, extrem top motiviert, freundlich. Und sie haben dann aus irgendwelchen Vorratskammern Kartonschachteln gebracht, die geöffnet, man durfte sich frei bedienen mit Schokolade. Also eine versüßende, abschließende Versöhnlichkeit nach dieser abenteuerlichen, verspäteten Fahrt. Nach Mitternacht bin ich dann in Riesa angekommen. Ich war etwas müde und Sie haben mir es vermutlich gestern in meiner Sendung angemerkt. Deshalb konnte ich die Story nicht in ihrer eigentlich schönen Ausführlichkeit erklären. Szenen wie in einem Groucho Marx Film, in einem Marx Brothers Film. Und das Schöne, auch die Passagiere haben sich eigentlich nicht so aufgeregt. Es hat eher etwas eine absurde Qualität und wir haben uns eher zugelächelt und Witze darüber gemacht, hatte auch etwas Verbindendes. Wenn die Zivilisation zusammenkracht, dann entdecken die Menschen ihre Nähe und vielleicht auch eine gewisse, ja, zwischenmenschliche Verbindlichkeit. Was sind die Themen, was sind die Nachrichten am heutigen Tag? Elon Musk bekommt Billionenpaket bei Tesla. Ja, wenn man es eben gut macht, wenn man tüchtig ist als Unternehmer, wenn man schlau macht, dann bekommt man Billionenpakete. Das ist Unternehmertum. Wenn man es schlecht macht, wird man aber auch bankrott. Und das ist das Problem natürlich bei vielen Konzernen zum Teil. In den Banken haben wir das gesehen. Wenn sie gut wirtschaften, gibt es gewaltige Bonuszahlungen. Die nimmt man gerne, aber in den schlechten Zeiten, too big to fail, dann haben die Staaten die Banken gerettet. Keine Marktwirtschaft mehr. Also Elon Musk ist Marktwirtschaftler, profitiert natürlich auch von subventionierter grüner Elektromobilitätsenergie, also deutsche Steuerzahler, wenn sie Teslas kaufen, verbilligt staatlich, ja, dann sponsern sie auch den Elon Musk, muss man sich bewusst sein. Danke an die Grünen. Das Ende der Luxusfabrik von Volkswagen in Dresden. Ja, die Hiobsbotschaften der deutschen Autoindustrie mehren sich. Selber schuld, wenn man übermütig die erfolgreiche, super erfolgreiche deutsche Automobilindustrie mutwillig auf der grünen Schlachtbank opfert. Ganz vorne dabei auch Konzernchefs, nicht zuletzt bei Volkswagen, Herbert Diess, der hat gesagt, jawohl, wir müssen da umsteuern, wir müssen Richtung Grün gehen. Und dann relativ bald hat der Aufsichtsrat, haben die Aktionäre umgesteuert und den Herrn Diess weggesteuert. Aber jetzt eben, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Wenn Sie mal kaputt gemacht haben, ist es nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Wobei, ich bin da nicht pessimistisch. Ich habe das gestern auch gesagt. Ich glaube an Deutschland und vor allem glaube ich an die Deutschen, dass die eben hier einmal mehr den Weg aus der Krise der Selbstverschuldeten finden. Merz, die Stahlindustrie braucht einen wirksamen Schutz. Friedrich Merz, ein Politiker, der gestern am Vortrag auch zur Sprache kam, und zwar als Politiker, der das Amt, die Macht über alles stellt und man nicht das Vertrauen hat, dass er wirklich Land und Leute ins Zentrum seines Wirkens rückt, sondern eben die eigenen Karriere- und Machtinteressen. Und dieses Gefühl, so mein Eindruck, hatten eigentlich alle der Teilnehmer an dieser Diskussion. Und wenn das so ist, dann hat man natürlich ein Problem mit der eigenen Regierung. Die Kartellparteien schaffen sich ein neues Volk. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet da, Melanie Mühl, die bekannte Autorin, berichtet von einem Abend mit Björn Höcke. Das ist ja der Lord Voldemort der deutschen Politik. Seinen Namen auszusprechen, machen nicht viele. Ist eine absolute Reizfigur, seit er damals im deutschen Fernsehen eine Fahne ausgerollt hat. Er hat sich ein paar Mal nicht sehr glücklich ausgedrückt. Ich sag's mal so, weil ich da nicht in diesen Moralismus hineingehe. Mir von außen ist immer aufgefallen, ja gut, Björn Höcke ist einer der meist beobachteten Politiker Deutschlands, seit über 10 Jahren im Thüringer Landesparlament. Von da sind eigentlich keine demokratiewidrigen Umtriebe bekannt. Das könnte man ja auch mal in Betracht ziehen, aber eben da ist der Schalter längst umgelegt. Das ist ein dunkelschwarzer Politiker. Da gibt's jetzt gar keine Zwischentöne mehr. Umso erfreulicher dieser sehr sachliche Report von Melanie Mühl aus Bad Sulza. Sie ist sicherlich keine Sympathisantin von Höcke, aber sie hat den Abend, wie ich meine, doch einigermaßen objektiv geschildert und Empfindungen wiedergegeben, die man dort erleben konnte. Ja, das ist auch Journalismus, wie man es eben machen sollte. Was wird aus Hitlers Hauptquartier? Vielleicht haben Sie das absichtlich neben den Höcke gesetzt, weil man aus ihm ja auch so eine etwas finstere Figur modellieren will. Jedenfalls ist da ein neues Buch erschienen über die Wolfschanze vor dem Untergang. Hat einfach seinen dunklen Reiz, eine Faszinationskraft, nach wie vor dieses Thema, klar. Und die Ruinen von Rastenburg beschäftigen nach wie vor nicht nur die Konservatoren und Museumsdirektoren, sondern eben auch die Historiker, Autoren und Journalisten. Die Welt kritisiert, die Dorothea Schupelius kritisiert, die Nonchalance im Umgang mit dem Brandanschlag auf den AfD-Fraktionssprecher Bernd Baumann. Ich glaube, er ist der Fraktionssprecher, auf jeden Fall ein prominenter Vertreter der Bundestagsfraktion der AfD. Sein Auto ist abgefackelt worden. Ein absoluter Skandal. Das ist natürlich eine Folge der Enthemmung, der Entgrenzung dieser ganzen linken Polemik, die einfach zu solchen Exzessen führen kann, beitragen kann, dass die Hemmschwellen gesenkt werden, und das wird nun in der Welt kritisiert. Hier auch ein etwas Bröckeln der Brandmauer, zumindest medial zu beobachten. Fast die Hälfte der Deutschen fühlt sich im öffentlichen Raum unsicher. Interessant, eine neue Umfrage. Und Stefan Aust, der Grand Old Man des deutschen Journalismus, ehemaliger Spiegelchef, sehr erfolgreich, imponierend als Journalist mit großem Leistungs- und Erfahrungsausweis, nun seit einiger Zeit Herausgeber der Welt. Nicht mehr, ich glaube, in dieser Rolle ist er auch abgelöst und pensioniert worden, aber nach wie vor als Autor tätig. Und er beschäftigt sich mit der inneren Zerstrittenheit der CDU. Die Debatte um Syrien mit Außenminister Wadefuhl und Friedrich Merz, und er kommt zum Schluss, der Stefan Aust, davon wird sich Merz nicht mehr erholen. Ja, tatsächlich, wenn man jetzt diese wankende, wackelige Regierungskoalition, diese große, diese gerne Großkoalition, eine gerne Großkoalition, die aber ziemlich klein ist, wenn man die vergleicht mit der Ampel, dann wirkt die Ampel rückblickend fast schon wie ein Alpenmassiv, ein Gotthardmassiv der Stabilität und der Unzerstörbarkeit angesichts da dieser Treibsandkonstruktion, die sich jetzt da politisch über Wasser zu halten versucht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International aus Riesa, aus Sachsen, aus dem großartigen Freistaat. Ich danke Ihnen und wünsche allen Sachsen eine tolle Zeit, eine zuversichtliche Zeit auch. Also Zuversicht ist ganz wichtig, dass man auf die eigenen Stärken vertraut. Und das hat mir der gestrige Abend gezeigt. Hier ist einfach so viel natürliche Intelligenz vorhanden, die der künstlichen Intelligenz sowieso in jeder Hinsicht vorzuziehen ist. Ich freue mich also auf ein Wiedersehen, wenn ich dann wieder einmal bei anderer Gelegenheit nach Sachsen komme. Aber schon ein Bundesland, mit dem ich mich da sehr anfreunden kann. Und vielen herzlichen Dank auch für den sehr warmen, zuvorkommenden und wirklich offenarmigen Empfang, den ich da genießen durfte. Machen Sie es gut, bleiben Sie auf unserem Kanal. Ich melde mich mit Garantie zurück, und ein schönes Wochenende an Sie alle.